Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Heute sind wir nicht zu dritt im Podcast-Studio, wie sonst meistens, sondern heute sind wir sogar zu viert. Ich begrüße zum einen meinen Kollegen Felix Krakow. Moin Felix.
Guten Morgen zusammen.
Dann haben wir meinen Kollegen Tom Terbeck am Mikrofon. Hi Tom.
Ja, moin moin.
Und unser Special Guest, der quasi das Quartett erst fantastisch macht, ist Sebastian Breuer. Moin Sepp.
Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen.
Ja, und es gibt einen freudigen Anlass, warum wir hier zu viert sitzen und warum wir ja auch alle mehr oder weniger was gemeinsam haben. Eine neue Gravelbike gibt's am Kiosk, die Ausgabe 2, 2025.
Viele Kannst tolle du so Applaus und Jubel jetzt einspielen?
Juhu, hey!
Hinweis an die Regie.
Würde ich sagen, haben wir drin. Ja, viele, viele Seiten, Know-how, Tests von Rädern, von Tubeless-Milch, von Sport-BHs. Vieles aus der Community, Reisen, Events, also ist für Gravel-Fans pickepacke voll. Und wir haben auch ein Porträt von unserem heutigen Gast in der Gravelbike. Sepp, ich weiß immer nicht so richtig, ich stufe dich immer so als Gravel-Profi ein und gleichzeitig denke ich dann immer so, die Gravel-Profis sind die, die so die ultra kurzen, intensiven Rennen fahren. Das ist ja aber eigentlich gar nichts für dich. Du bist eher so ein Gravel-Langstrecken-Ultra-Profi. Würdest du dich auch so klassifizieren?
Nö. Sehr gut. Also ich würde sagen, die Definition Gravel ist ja erstmal, sagt ja nichts anderes als Schotter, Offroad, was auch immer. Und das ist dann, ich sag mal, distanzenunabhängig. Klar bin ich eher so auf den längeren Distanzen zu Hause, sage ich mal, inzwischen. Aber ich würde mich inzwischen sogar ein bisschen als so Schweizer Taschenmesser im Radsport bezeichnen. Das heißt, ich mache irgendwie von allem so ein bisschen. Klar, wenn eine Hilti kommt, die kann es vielleicht nochmal einen kleinen Ticken besser in gewissen Disziplinen. Aber so overall, ich habe dieses Jahr die WM-Quali für die Elite geholt. Das heißt, ich starte in wenigen Wochen bei der Elite-Weltmeisterschaft in Südlimburg bei der Gravel-Weltmeisterschaft. Ich fahre Langdistanzrennen, ich bin dieses Jahr Bahnrennen gefahren. Ich wäre jetzt eigentlich letztes Wochenende in den Ötztaler Radmarathon gefahren. Also mit anderen Worten, ich bin eigentlich so ein bisschen querbeet dieses Jahr oder auch schon die letzten Jahre unterwegs. Aber klar, so wenn es darum geht, wo ich zu den, ich sag mal, Favoriten dann am Ende zähle, ist dann sicherlich auf den längeren Distanzen.
Mhm. Gravel-Bahnrennen?
Gravel-Bahnrennen.
Es ist tatsächlich eine Bahn, die ist hier in Darmstadt, das ist eine Outdoor-Bahn, also eine Sommerbahn, die ist, die hat kein Dach. Und da gibt es im Sommer diese Sommerbahnmeisterschaft, die sind aber mit Straßenrädern. Das ist eine 333 Meter Bahn und da gibt es dann mittwochsabends Bahnrennen in den verschiedenen Disziplinen und das ist meistens ziemlich intensiv und ziemlich kurz. Das sind so teilweise Rennen von 10 Minuten, 20 Minuten oder auch mal eine Dreiviertelstunde, aber länger wird es da nicht und dann ist halt wirklich Vollgas die ganze Zeit angesagt.
Würde ich vorschlagen, da mal Schotter drauf zu machen vielleicht. Was noch ganz wichtig wäre, was wir kurz erwähnen sollten, der Sepp ist ja hier nicht nur als unser Gast, sondern er ist ja im Prinzip jetzt auch Family. Denn der Kollege hat ja nicht nur ein Porträt im aktuellen Gravelbike-Magazin, also alle, die ihn nicht kennen und nicht wissen, wer Sebastian Breuer ist, lest das Porträt, dann kennt ihr ihn von klein auf. Aber vor allem betreust du ja auch mit Selbst Insights nicht nur deine Kolumne mittlerweile im Heft, sondern unsere Profisportseiten auch.
Genau. Das ist ja über die, ich weiß gar nicht, wie lange machen wir das denn jetzt schon? Auch schon bestimmt eineinhalb Jahre ungefähr?
Ich habe mal ein bisschen geguckt, ja, fast schon zwei, glaube ich.
Ja, also die Zeit vergeht. Macht unheimlich viel Spaß, da regelmäßig mal so ein paar Insights zu geben aus den verschiedenen Facetten, die der Sport mit sich bringt. Also auch da wieder Langdistanz, Kurzdistanz oder auch einfach mal so ein bisschen Richtung Technik oder Events. Einfach mal alles das, was gerade so ansteht im Gravel-Sport, weil einfach in meinen Augen der Sport so vielfältig ist, dass es super schwierig ist, da irgendwie das Ganze in irgendwelche Kategorien oder Themen einzuteilen und dementsprechend einfach ja querbeet. Und das haben wir jetzt nochmal ein bisschen ausgebaut, jetzt auch im aktuellen Heft, wo ich sehr stolz drauf bin, muss ich sagen. Und freue mich da auf jeden Fall über eine Menge Feedback. Also das heißt, wenn die Leute das lesen, gerne mal Feedback reinschicken.
Genau, da profitieren wir natürlich auch von deinen noch etwas tieferen Connections in die Szene rein.
Ja. Sepp, du hast vorhin schon so gesagt, Schweizer Taschenmesser. Das wurde ja ganz lange, oder Freunde von mir haben immer das so, das Gravelbike so als die Kombizange bezeichnet. Kann irgendwie alles, aber auch nichts richtig. Und das soll ja so ein bisschen heute auch unser Thema sein. Du hast schon gesagt, Gravel gibt's von Kurz- bis Langstrecke, von intensiv bis ja mehrere Tage. Und dafür gibt's ja mittlerweile auch echt verschiedene Gravelbikes. Also wenn man vor der Frage steht, okay, ich will mir jetzt ein Gravelbike kaufen, da muss man ja mittlerweile schon ähnlich wie beim Rennrad sich fast schon überlegen, ja, okay, was fahre ich denn eigentlich für Gravel? Also will ich irgendwie schnell fahren? Will ich irgendwie Abenteuer machen? Will ich vielleicht auch irgendwelche super technischen Trails fahren und brauche eine Federgabel? Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so, dass man das so auf ein Rad runterkaprizieren kann. Und tatsächlich, wenn ich mich jetzt so in unserer Runde umschaue, ich glaube, jeder von uns fährt irgendwie so ein bisschen anders. Gravelbike, also ich fange einfach mal an. Bei mir ist es so, ich habe mir halt ein Gravelbike gekauft, damit ich halt nicht immer auf der Straße fahren muss, sondern nach Feierabend dann auch mal in den Wald fahren kann und so ein bisschen aus dem Verkehr wegkommen. Und habe dann halt auch ein Gravelbike, was halt Anschraubpunkte hat, mit dem ich aber ja irgendwie versuche, sportlich zu fahren, irgendwie aber auch mal ein Abenteuer machen will. Und jetzt habe ich neulich schon überlegt, oh, eigentlich bräuchte ich ja mal so ein Gravel-Race-Bike, um so richtig schnell zu fahren. Ich frage mal die Runde, was für eine Art von Gravelbike fahrt ihr?
Es differenziert sich tatsächlich aus. Also angefangen habe ich halt tatsächlich mit einem Crosser. Ich habe damals gedacht, damit fährst du halt alles. Habe mir die Taschen zusammengesucht, ein bisschen Bikepacking mitgemacht, bin da Rennen mitgefahren. Das war es halt, ne? Und dann kam irgendwann das normale Gravelbike, wie man es so kennt, mit Anschraubpunkten, die nächste Stufe, wurde gesagt, dass okay, also das ist es jetzt, damit fahre ich alles, kreuz und quer. Ja, und dann ist es wie bei dir, Erik, Racen, ja, da kommt Aerodynamik ins Spiel, du bist schneller unterwegs, wo ich am Anfang gedacht habe, als ich mit dem Gravelbiken angefangen habe, Aero, wofür? Wofür, wenn ich im Gelände unterwegs bin? So schnell bin ich nie. Ja, und jetzt ist der Gedanke wirklich, ja, schneller, schneller, schneller. Es macht Spaß. Es macht Sinn und es differenziert sich tatsächlich immer mehr aus, finde ich.
Felix, du bist eher als Genießer unterwegs oder würdest du sagen, hast du auch sportliche Ambitionen, so wie es bei Tom und mir jetzt schon durchklang? Bei Sepp wissen wir es ja, dass er gerne schnell fährt.
Also erstmal das eine Gravelbike fahre ich jetzt eigentlich nicht, sondern halt immer das, was gerade zum Tester ist. Das ist ein bisschen schwierig. So genau kann man das gar nicht sagen.
Berufskrankheit.
Aber am wohlsten fühle ich mich eigentlich auf dem Allrounder, also auf dem Rad, das halt eben genau das ist, was du vorhin gesagt hattest, das eigentlich alles kann, was für mich auch der Inbegriff des Gravelbikens eigentlich ist, diese Freiheit, eben genau das zu machen, worauf du gerade Bock hast. Sei es ein bisschen schneller zu fahren oder sei es eben ein bisschen länger zu fahren oder auch mit dem Rad ins Büro fahren, whatever. Und dieses Racige, also für mich ist so, ich komme ja auch vom Rennrad. Ich bin zwar jetzt nie groß Rennen gefahren, mal irgendwie ein bisschen Kriterien versucht und jedermann Rennen halt, aber das war eigentlich immer, Rennrad war immer irgendwo auch Competition, egal was du gemacht hast und selbst wenn du bei der Vereinsausfahrt gesagt hast, nee, aber heute mal ganz ruhig oder mit deinem Buddy gefahren bis irgendwie, wenn dann der erste Anstieg kommt, dann geht's doch wieder drum, wer ist als erster oben. Irgendwie lässt sich das auf dem Rennrad nicht vermeiden und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich mich wiederhole, wenn ich diese Geschichte erzähle, aber so mein Erweckungsmoment war halt wirklich meine erste Gravelbike-Tour auf Mallorca, als die Leute auf einmal an der ersten Verpflegungsstation nicht schnell was essen, was trinken und weiterfahren gemacht haben, sondern dann mal kurz was essen, was trinken und dann guck mal, da ist ja das Meer, da gehen wir doch mal hin, da ziehen wir uns doch mal aus und springen mal ins Wasser und dann legen wir uns noch eine halbe Stunde hin und dann fahren wir irgendwann mal weiter. Das war ja überhaupt nicht denkbar eigentlich früher, dass sowas geht. Und dieses, also für mich ist es viel mehr das mittlerweile, was Gravelbiken ausmacht. Erlebnisse mit Freunden und klar darf es auch mal schneller werden, aber das ist für mich jetzt nicht der Kern dieser Sportart.
Ich würde sagen, dass ich die einzelnen Facetten von diesem Fahrrad in Nuancen mittlerweile unterscheiden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Rad nehme, wo ich dann regelmäßig Kleinigkeiten ändere, um dann eine komplett andere Sache zu machen. Also ich kann damit Straßenreifen fahren, was ich im Frühjahr viel gemacht habe. Da bin ich sogar mit meinem Gravelbike Bergkriterien gefahren oder Rundstreckenrennen. Ja, das heißt, da bin ich dann einfach mit einem breiteren Straßenreifen auf der Felge unterwegs gewesen. Von der Übersetzung her war das auch gar kein Problem. Es sieht natürlich dann ein bisschen anders aus und die Leute gucken dann so ein bisschen so, hey, wer ist er denn hier? Wenn du schon längere Zeit keine Straßenrennen mehr gefahren bist, und hat dann aber trotzdem sehr, sehr, sehr gut funktioniert und hat dann auch so in diesem Rundstrecken-Kosmos so ein bisschen die Runde gemacht, dass ich da mehrere Rennen irgendwie auf dem Gravelbike gefahren bin. Und gleichzeitig kannst du halt mit wenigen Handgriffen aus diesem vermeintlichen Straßenrad schon fast wieder ein Monster-Gravelbike machen, wo du einfach andere Reifen reinbaust. Und die Übersetzung ist am Ende die gleiche. Also das heißt, ich fahre ein Mono-Setup mit ziemlich viel Übersetzung. Und dann hast du in Newcomer nichts ein Rad, wo du ohne Probleme Trucker mitfahren kannst. Also das heißt, es ist wirklich eigentlich nur der Reifen beziehungsweise der Laufradwechsel. Natürlich kommt jetzt mittlerweile immer mehr dazu, dass die Räder natürlich dann auch mehr können und auch können müssen. Sowas wie, dass jetzt Licht verbaut ist, Akku im Rahmen drin ist, also nicht als E-Bike, sondern halt wirklich für die zum Wiederaufladen von deinen elektronischen Geräten, dass Taschen für die einzelnen Räder mittlerweile designt werden, die wirklich perfekt in das Rahmendreieck reinpassen. Genau solche Sachen, dass du auf einmal vielleicht auch einen USB-Anschluss irgendwo hast oder Ansatzpunkte für Schutzbleche, alles in der Richtung, oder auch spezielle Lenker oder Lenkerformen. Das sind, glaube ich, so Sachen, die kommen jetzt gerade immer mehr und machen auch total Sinn. Aber ich bin trotzdem weiterhin der Meinung, dass wenn du ein Rad hast, wo du verschiedene Möglichkeiten an Reifenbreiten verwenden kannst, dass du dann halt wirklich für alle Bedingungen perfekt ausgestattet bist. Du kannst zum Group Ride mit den Rennradjungs gehen. Klar, immer mit der Prämisse, dein Rad ist wahrscheinlich so 500 bis 1000 Gramm schwerer. Aber ich glaube, bei einem richtigen Group Ride macht das jetzt keinen riesen Unterschied. Du kannst aber auch mit demselben Rad dann wirklich die Hardcore-Gravel-Rennen fahren, wenn die breiteren Reifen da reinpassen. Und das können ja mittlerweile eigentlich die meisten Hersteller, dass du irgendwie 45 oder 50 oder sogar teilweise 55er Reifen da reinbauen kannst. Von da an, ich glaube, dass das super vielfältig ist, und zum Beispiel nach den ganzen Sachen, die ich dann früher gemacht habe mit Bikepacking und gleichzeitig aber auch irgendwelche Straßenrennen fahren mit schmalen Reifen und dann wieder umzustellen für Trucker, habe ich super viele Nachrichten bekommen, dass die Leute halt jetzt sich gedacht haben, so okay, dann brauche ich mir ja wirklich nur noch ein Fahrrad kaufen, und im Notfall kaufe ich mir halt einen zweiten Laufradsatz dazu. Und ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht ein absolut sinnvolles Ding, weil du sparst halt schon mal ein bisschen Platz in der Wohnung, weil du halt nicht irgendwie zwei oder drei Räder hinstellen musst. Und gleichzeitig macht es halt einfach super easy, dass du nur ein Rad vielleicht zum Fitting mitnehmen musst oder nicht ständig umgewöhnen musst mit anderem Lenker oder anderer Sattelposition oder was auch immer, sondern wirklich nur die Laufräder tauschen musst. Oder vielleicht, wenn du noch ein bisschen sparsamer unterwegs sein willst, einfach nur die Reifen. Das ist ja auch recht schnell gemacht. Genau, von da an glaube ich, dass man mit dieser Art von Rädern einfach unglaublich vielfältig unterwegs sein kann.
Wie steht ihr denn generell zu diesem Thema Diversifizierung im Gravelbike-Bereich? Jetzt mal nur als Beispiel: im aktuellen Gravelbike-Magazin 124 Seiten voller Schotter-Stories, jetzt am Kiosk und online erhältlich, haben wir im Test 12 Räder, und da sind alle Gattungen dabei mittlerweile, ne? Wir haben Gravel Racer, wir haben Abenteuer-Bikes mit richtig vielen Anschraubpunkten und satter Reifenfreiheit und eher ein bisschen entspannterer Sitzposition. Wir haben Allrounder, wir haben Räder, die eher für Commuting sich eignen, das alles dabei. Und das macht's ja auch auf der einen Seite meiner Meinung nach mega interessant, weil du sehr speziell dein Rad finden kannst, auf der anderen Seite auch total kompliziert, aber weil du halt nicht mehr dieses eine Rad direkt siehst und sagst, okay, das nehme ich, sondern du musst dich ja viel mehr damit auseinandersetzen. Und jetzt stelle ich noch die Frage, wie viele Werbeblöcke für das Heft darf ich eigentlich noch einschieben heute, Erik?
Die schneiden wir zur Not hinterher einfach raus, wenn es zu viele sind.
Die schneiden wir aneinander vielleicht.
Ja, so diese unterschiedlichen Rahmengeometrien, das ist natürlich ein guter Punkt. Ich glaube, dass da einfach jeder sich so im Groben bewusst sein muss, was er denn letztendlich so als Kerndisziplin oder Herangehensweise an das Rad hat. Und auch da würde ich mittlerweile sagen, wenn du siehst, wie die Leute auf ihren Rädern sitzen, empfiehlt es sich immer, da mal irgendwie einen professionellen Blick drüber werfen zu lassen von einem Bikefitter. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ein neues Rad bekomme, lasse ich das vernünftig einstellen, dass ich da halt auch mich wirklich sehr, sehr wohl drauf fühle, weil, keine Ahnung, selbst wenn du einfach mal in die Stadt gehst und guckst, wie die Leute so auf ihren Alltagsrädern sitzen, dann ist natürlich auch so für mich der Punkt so, ja, okay, da hätte ich auch keinen Bock zu fahren, irgendwie damit zur Arbeit zu fahren, oder dann kann man auch verstehen, warum die Leute ihr Auto nehmen, wenn die Reifen nicht richtig aufgepumpt sind. Also in den meisten Fällen fahren die Leute ja tatsächlich mit platten Reifen, speziell am Hinterrad durch die Gegend. Oder die sitzen einfach grausam schlecht, in den meisten Fällen einfach viel zu hoch auf ihrem Rad, dass es irgendwie schon vom Zugucken wehtut. Und ich glaube, dass das so der erste Schritt ist, sich vielleicht einmal beraten zu lassen, auch vielleicht schon vor dem Kauf, weil der Bikefitter natürlich sich die Rahmengeometrien auch angucken kann im Netz und dann sagen kann, hey, pass mal auf, nimm mal lieber vielleicht das und das Fahrrad mit deinen Maßen oder mit deinen Gebrechen, die du eventuell hast. Ich glaube, das ist so am Ende der Punkt, wo der Unterschied gemacht werden kann. Aber da muss man halt sagen, dann kannst du ja auch jedes Rad ganz simpel für verschiedene Disziplinen nutzen.
Das sind natürlich auch die Händler und Händlerinnen noch mal viel mehr gefordert, ne? Aber was ich halt merke, ich mache mir jetzt Gedanken drüber, ob wir bei unseren Gravelbike-Tests mittlerweile irgendwie die jeweiligen Kategorien erwähnen müssen. Also ob wir irgendwie da dran pappen, das ist eher Adventure, das ist eher Race, ob wir vielleicht die Geometrie irgendwie aufgreifen müssen. Und das war eigentlich was ich nie wollte und was man auch bislang oder früher nicht gebraucht hat im Gravelbike-Bereich. Das ist schon spannend, wie sich das entwickelt.
Ja, also ich würde das jetzt mal so ein bisschen, die Fahrradindustrie guckt ja gerne mal so zum großen, ich würde jetzt nicht sagen Bruder oder Schwester, der Autoindustrie auf. Man vergleicht sich ja, glaube ich, auch mal ganz gerne so mit der Autoindustrie. Aber wenn ich es richtig weiß, da gibt es ja auch keine Kategorisierung. Also steht an einem Ferrari dran, hey, das ist ein Rennauto, oder an einem SUV, hier mit dem kannst du richtig ins Gelände fahren. Ich glaube, am Ende ist es so, wenn du als Beispiel einen Lamborghini-Geländewagen kaufst, dann weißt du, mit dem kannst du auf der Autobahn auch irgendwie 300 fahren, aber du kannst gleichzeitig mit dem vielleicht durchs Gelände hacken. Und das ist ja den meisten Leuten dann irgendwie auch schon bewusst. Also ich weiß gar nicht, ob sobald man irgendwie mit Kategorien anfängt, finde ich, dann ist das so ein Schubladendenken. So, dann bist du halt in einer Schublade drinne und dann ist es immer super schwer, da wieder rauszukommen. Und da bin ich ja zum Beispiel überhaupt gar kein Freund von, weil warum sollst du dich in einer Sache irgendwie selbst binden, wenn du das auch vielfältiger leben kannst, als du dann durch die Kategorie könntest.
Aber ist das nicht auch dann so ein Punkt, ich werf's einfach mal ein, wenn du so eine Kategorisierung hast, dass es dazu führt, dass sich Leute mehr damit beschäftigen, was man mit dem Gravelbike macht am Ende? Sprich, also ich kenne es hier aus meiner Bubble, wenn die Leute sich mal ein neues Gravelbike kaufen, die sind mittlerweile viel mehr im Thema drin, die beschäftigen sich viel mehr mit dem Thema, wofür brauchen sie das Fahrrad? Ist das dann nicht eigentlich eher auch so ein Vorteil?
Puh, also ich glaube für viele Leute ist, sobald du halt in dieser Kategorie drinne bist, dann denken sie halt auch nur in dieser Kategorie, würde ich jetzt mal vermuten. Ich sehe mal so ein bisschen das Beispiel von meinem Bruder, dem ich mein altes Backroad geschenkt habe. Und da wird jetzt mittlerweile auch so dieses Ding, hey, der fährt jetzt immer mehr Fahrrad und auch weitere Distanzen und hat da richtig Spaß dran. Und der hat, seitdem er das Rad von mir hat, halt eine Übersetzung und einen Satz Reifen drauf. So. Und jetzt kam dann irgendwann auch mal so die Idee, hey, man kann ja auch vielleicht damit irgendwie einfach mal mit Rennradreifen durch die Gegend fahren, so wie ich das jetzt gemacht habe, oder vielleicht noch breitere Reifen draufbauen, je nachdem, was er jetzt in Zukunft irgendwie Bock zu hat. Und ich glaube einfach, dass man den Leuten damit halt auch die Chance gibt, so über diesen Tellerrand drüber hinaus zu gucken, als wenn man jetzt immer nur sagt, so hey, dieses Rad ist aber nur zum Commuting da, weil letztendlich machst du ja nichts anderes, außer auf dem Fahrrad zu sitzen und in die Pedale zu treten. Und dann ist halt am Ende die Frage, fährst du mit schnellen Reifen, fährst du mit Geländereifen oder hast du vielleicht noch Taschen dran? Das kannst du ja mit jedem Rad machen. Also ich bin dieses Jahr auch schon Bikepacking-Touren mit Taschen gefahren mit dem Rennrad. Also das ist ja nicht so, dass du dann sagst, oh, aber Bikepacking-Taschen, die gehören nur an einen Gravelbike dran, ne? Oder ich werde ganz oft angesprochen, ich fahre halt das ganze Jahr immer mit einer Rahmentasche, so weil ich halt aufgrund von einem Beckenbruch mir ungerne Sachen in die Trikottasche stecke, weil ich immer so ein bisschen Angst habe, wenn ich da drauf falle, dass ich mir dann wieder irgendwie hinten eine Wirbelsäule oder im Becken was tue. Und dementsprechend habe ich sowas wie eine Pumpe, meine Riegel, sowas alles im Grunde genommen immer unten in der Rahmentasche drin. Und das Ding wiegt keine 200 Gramm. So aerodynamisch macht es wahrscheinlich sogar noch mehr Vorteile als Nachteile. Und dann werde ich halt ganz oft angesprochen, ja, wieso hast du denn am Rennrad so eine Rahmentasche? Oder jetzt zum Beispiel letztes Wochenende beim Ötztaler Radmarathon wollten die Leute halt vorher überhaupt nicht glauben, dass ich halt mit dieser Rahmentasche auch den Ötztaler Radmarathon fahren kann. Und dann ist halt so dieser super konservative Radsport, der halt sagt, nein, an ein Rennrad gehört keine Rahmentasche. Ja, aber warum? Also warum kann ich nicht mein Rennrad mit einer Rahmentasche ausstellen? Ist ja Quatsch. So, und ich glaube, da ist halt genau dieses Kategoriedenken, wo ich also mich einfach aus Prinzip halt immer gegen wehre, sozusagen, ja, aber ist doch total egal. Also who cares?
Da kommt die Werbekarawane.
Partner unserer heutigen Gravel-Folge ist übrigens Arbus. Und die haben einen neuen Gravel-Helm am Start, den Taipan LED. Er vereint die Technologie eines Rennradhelms mit den Anforderungen des Gravel-Lifestyles. Und das Ganze made in Italy. Damit soll der Taipan perfekt für die Schotterpisten sein, mit Features wie einem magnetischen und wiederaufladbaren Rücklicht, einer praktischen Brillenhalterung und dickeren Innenpolstern für mehr Komfort auf ruppigen Trails. Und für alle sportlichen Ansprüche überzeugt er mit leichtem Gewicht, aerodynamischen Gurtbändern sowie 18 Lüftungsöffnungen plus einem cleveren Kühlsystem im Inneren. Schaut euch den neuen Taipan LED auf arbus.com an. Dort findet ihr alle Infos zum neuen Gravelhelm. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes. Das war die Werbekarawane. Ich habe ja tatsächlich, als ich damals mein Rad gekauft habe mit den Aufnahmen an der Gabel, weil ich so gedacht habe, ah ja, da kannst du auch mal ein cooles Bikepacking-Abenteuer mitmachen. Also ich habe das Rad jetzt 3 Jahre, 3,5 und ich habe noch nicht einmal diese Anschraubpunkte gebraucht. Also ich habe, wenn ich Bikepacken war, hatte ich immer die Frameback und dann eben die Arschrakete dabei. Also ich will sagen, man erwischt sich manchmal auch ganz oft dabei, wenn man so überlegt, okay, welches Rad kaufe ich mir oder was will ich damit machen? Ah ja, ich könnte ja das damit machen und das und das und das. Und am Ende macht man aber nur 2 von den 5 Punkten, die man sich da so zurechtgelegt hat. Also diese Überlegung, was brauche ich eigentlich? Ich glaube, man erfindet dann immer so in seinem Kopf so Szenarien. Ah ja, das könnte ich dann ja auch oder das würde ich dann ja auch machen, was man dann aber nie tatsächlich in die Praxis umsetzt. Habt ihr da auch so Erlebnisse schon gehabt, dass ihr gemerkt habt, so, ah, da habe ich viel zu weit gedacht?
Ja, ich glaube, dass wir auch gerade in der heutigen Zeit oder der Mensch generell ja irgendwie mittlerweile auch so weit ist, dass es ja für alles irgendwie eine Lösung gibt. Also für alles gibt es irgendwie einen Adapter. So, und auch das, ich weiß gar nicht, wer das von euch vorhin gesagt hatte mit den Anschraubpunkten. Welche Tasche, die du heute von den bekannten Herstellern kaufen kannst, braucht einen Anschraubpunkt? Also vielleicht maximal, wenn du irgendwie sagst, ey, du willst hier hinten so einen Cargo-Gepäckträger dran basteln, den du nicht an der Achse festmachst, wie das bei mir der Fall ist, sondern irgendwie am Rahmen befestigen willst, dann okay, dann macht das vielleicht Sinn, hinten an der Sitzstrebe irgendwie die Anschraubpunkte zu haben. Aber alles andere kannst du ja mittlerweile bei allen Taschenherstellern mit irgendwelchen Straps oder anderen Anschraubpunkten oder ich sag mal von externen irgendwie dran basteln. Das heißt, du limitierst dich da ja heutzutage nicht mehr mit, wenn dein Fahrrad jetzt diese Ösen und was auch immer nicht hat. Und so ist es ja teilweise dann auch mit Lenkeraufsätzen, wo du sagst, ich kann zum Beispiel mittlerweile für mein Aero-Cockpit einen Lenkeraufsatz, also da gibt es einen Adapter, wo ich halt einfach, der umgreift diesen flachen Aero-Aufsatz und dann kann ich da oben drauf die Aufsätze draufschrauben. Also es gibt mittlerweile für alles irgendwie eine Lösung und selbst wenn du einen Flaschenhalter unten am Unterrohr, also in Höhe vom Tretlager anbringen willst, aber dein Fahrrad da keine Schrauben hat, ja, dann gibt es definitiv irgendwelche Straps, die so widerstandsfähig sind, dass du da definitiv auch sogar eine 1-Liter-Flasche mitnutzen kannst. Das hatte ich zum Beispiel bei Badlands damals. Da habe ich die einfach mit so Straps festgemacht und das hat auf 800 Kilometern ohne Probleme gehalten. Also
auf Schotter.
Genau, also im teilweise auch krassen Gelände. Und das ist ja das Schöne, dass du halt auch weißt, so, okay, du brauchst es vielleicht gerade nicht, aber ich könnte jederzeit, also ich könnte jederzeit irgendwie eine Tasche an mein Rad dran packen oder ich könnte jederzeit einen Aero-Aufsatz draufbauen oder eine dritte Flasche verstauen oder klar, wo es natürlich schwierig wird, wird natürlich am Ende mit Elektronik, aber selbst da kannst du ja ohne Probleme einfach einen Nabendynamo vorne reinbauen, verlegst das Kabel an der Gabel entlang und hast dann oben eine Lampe, also das ist ja mittlerweile so simpel alles geworden, dass in meinen Augen denkt man da einfach, glaube ich, viel zu viel in irgendwelchen Kategorien auch.
Ich würde auch mal die These in den Raum werfen und damit mache ich mir in der Industrie sicherlich den einen oder anderen Freund oder die eine oder andere Freundin, dass das Fahrrad völlig egal ist. Es spielt überhaupt keine Rolle. Ich hatte die Diskussion kürzlich mit einem Freund, wir fahren jedes Jahr, machen wir irgendwelche coolen Touren, irgendwelche Abenteuer. Die Räder werden immer ausgefeilter, die werden immer noch ein bisschen aerodynamischer, ein bisschen schneller, ein bisschen, keine Ahnung. Aber das Erlebnis selber ändert sich ja nicht. Die Erinnerungen, die ich habe, ändern sich nicht. Da geht's ja darum, was für einen coolen Tag wir verbringen. Und im Endeffekt ist es überhaupt nicht so wichtig für das, was, glaube ich, 90% der Leute machen. Und wenn du dir mal anguckst, auch vor 10 Jahren, 20 Jahren und selbst vor 50 Jahren haben Menschen schon mit Fahrrädern solche Geschichten gemacht, die wir heute machen und hatten unheimlich viel zu erzählen danach. Und also ich glaube, es ist nice to have, es ist super, dass wir diese Diskussion überhaupt führen können, aber man muss es nicht unbedingt übertreiben.
Es ist ja, mir ist das vorhin, als du das erzählt hast mit dem Schwimmgehen, da habe ich mir so gedacht, ja, aber das ist halt auch so, dasselbe kannst du ja mit dem Rennrad, mit dem Mountainbike, mit dem Gravelbike, also jeder von uns, wenn er Bock hat, schwimmen zu gehen, kann er schwimmen gehen. Da steht ja nicht auf dem Rennrad drauf, not swimming, please. So ein kleiner Warnhinweis, so hier bitte mit diesem Fahrrad.
Aber machen.
Ja, ich glaube, das ist halt einfach am Ende, ist es wahrscheinlich gar nicht das Fahrrad, was am Ende den Unterschied macht, sondern der Typ, der drauf oder derjenige, der drauf sitzt. Dass du halt sagst, ey, keine Ahnung, ich bin jetzt hier halt der typische Roadie, ich habe jetzt hier irgendwie Bock zu racen oder schnell zu fahren und guck nicht links, guck nicht rechts.
Das ist mehr Mindset.
Ja, genau. Also ich glaube, dass das Mindset am Ende die Kategorie im Grunde genommen vorgibt und nicht das Fahrrad.
Also das heißt, wir werden nicht bei den Rädern Kategorien einführen, sondern bei unseren Lesern und Leserinnen, alles klar.
Ja, wahrscheinlich, also so blöd das anhört, aber wahrscheinlich ist es genau der Punkt, dass halt die Leute wirklich ihre eigene Kategorie aufbrechen müssen. Und wenn du Bock hast mit deinem, ich weiß nicht, super krassen Abenteuerrad, wo irgendwie alles dran ist und der Wasserkocher noch hinten irgendwie verstaut ist oder was auch immer, wenn du Bock hast damit im nächsten Girona-Café zu flexen, weil du denkst, du hast hier die geilste Karre, ja, dann mach das doch. Also ist ja nicht gesagt, dass du da nur auftauchen kannst, wenn du hier irgendwie das Vollcarbon Pinarello mit was für auch immer für Laufrädern hast, sondern du kannst auch super geil mit deinem Abenteuerrad davor fahren und wenn du das Rad halt einfach so feierst und ich meine, es gibt ja nichts Schöneres, als stolz auf das Rad zu sein, auf dem man unterwegs ist. Also, und da lasse ich mir nicht von irgendjemandem reinreden, der denkt, nur weil er irgendwelche höheren Carbonlaufräder hat, dass jetzt sein Rad cooler ist. Ey, wenn ich mein Rad cool finde und ich finde meins immer gut, dann bin ich da auch stolz drauf und kann da auch in jedes Café in Girona mitfahren, ohne mich irgendwie verstecken zu müssen.
Ich kann mir gerade vorstellen, wie du bei La Fabrica vorfährst und nur die Bohnen bestellst und dann draußen am Tisch deinen Grinder und eine kleine Kaffeemaschine rausholst.
Ja, aber genau das ist es ja am Ende so. Ich meine, so, wenn du in Girona ja bist und auch so speziell zu dieser Trucker-Woche, was ja so die Gravel-Woche in Europa wahrscheinlich am Ende ist, stell dir mal vor, du machst das so. Jeder sitzt halt da und fotografiert seinen perfekten Latte-Art-Kaffee mit Avocado-Toast und irgendwie noch einen fancy Smoothie dazu. Aber wie cool ist das bitte, wenn du da vorfährst und hast deinen eigenen Grinder dabei und setzt dich draußen hin und ist die Frage, wie cool Christian Meyer das am Ende findet, der Besitzer von La Fabrica. Aber im Grunde genommen, ja, mach halt. Also ich find's cool.
Wahrscheinlich wird der das auch noch feiern.
Ja. Du bist dann auf jeden Fall Gesprächsthema. Die Frage ist nur, wie das Gespräch, ob das gut oder schlecht läuft.
Ja, aber also das ist ja genau das. Nur, ich meine, jetzt kann man natürlich gewisse Marken irgendwie aufzählen, wo man sagt so, hey, das sind irgendwie nochmal ein anderer Schlag Mensch, die auch speziell in Girona rumlaufen oder ja, aber am Ende sind es alles Menschen und wenn du Bock hast, das so zu machen, dann mach's halt. Also who cares, ne?
Aber wie ist das bei dir denn, Erik? Du bist ja so wie ich dich wahrnehme, eigentlich rennradtechnisch sehr race-orientiert. Könntest du dir vorstellen, dieses Laissez-faire-Leben auf dem Gravelbike und einfach mal 5 Grad sein zu lassen? Und
also nicht dauerhaft, muss ich sagen, aber ich finde das cool, da so immer wieder zwischendrin mal abzutauchen. Also dann, ja, so diesen Bikepacking-Trip zu machen und einfach den ganzen Tag Fahrrad zu fahren und zu sagen, ja, wenn ich ankomme, komme ich halt an. Und ich gucke nicht auf die Durchschnittsgeschwindigkeit, ich gucke nicht auf irgendwelche Watt, ich gucke nicht auf irgendwelche Pulswerte. Ich bin lustigerweise letztes Jahr mit einem Kumpel zusammen, wir kennen uns noch vom Studium, sind damals auch zusammen Rennen gefahren, haben wir einen Bikepacking-Trip gemacht von Frankfurt am Main nach Bocholt und haben irgendwann zwischendrin so gesagt, so ey, du hättest uns mal vor 10 Jahren sagen sollen, dass ihr mal so Bikepacking-Trip macht und einfach, ja, dann nehmen wir hier die Fähre und dann setzen wir uns da hin, weil die Aussicht schön ist. Haben wir beide irgendwie so gesagt, ja, da hätten wir damals wahrscheinlich unserem zukünftigen Ich einen Vogel gezeigt und gesagt, so nee, wir wollen Straße und schnell und ja.
Ich habe kürzlich, an welchem Tag wird die Folge hier ausgestrahlt, Erik?
Am 8. September.
Am 8. September, also wenn ihr das am 8. September hört, dann, ich war kürzlich auf einem Event, über das wir ab morgen sprechen dürfen, da solltet ihr vielleicht mal auf bike-x.de gehen, da könntet ihr ein bisschen was darüber sehen. Und da habe ich Peter Sagan getroffen und habe mit dem ein bisschen gequatscht. Übrigens, das Interview mit Peter Sagan, das findet ihr auch im aktuellen Gravelbike-Magazin, 124 Seiten voller Schotter, jetzt am Kiosk oder bei uns im Onlineshop. Und Peter Sagan, Sprint-Ikone, Rekordsieger des grünen Trikots bei der Tour de France, mehrfacher Sieger von Paris-Roubaix und ich glaube, was hat er nicht gewonnen?
Mailand San Remo hat er nicht gewonnen.
Mega.
Paris-Roubaix auch nur einmal in Anführungsstrichen.
Ja. Mega kompetitiver Typ während seiner Karriere. Und mit dem habe ich mich darüber unterhalten und so über genau diese Frage, was ist denn Gravelbike für dich? Und da hat er gesagt, er ist bei der ersten Gravelbike-WM, war er am Start und das war sein erstes und letztes Gravelbike-Rennen, das er jemals gemacht hat. Der ist jetzt wirklich nur noch in dem Modus, wenn, dann packe ich mir mein Zelt aufs Rad und fahre mit ein paar Kumpels los und wir fahren 4-5 Tage lang und haben einfach Spaß und sind in der Wildnis unterwegs. Und es hat überhaupt nichts mit Wettbewerb, Rennen fahren oder irgendwas zu tun.
Aber das ist es doch am Ende, was es halt ausmacht, dass du die Möglichkeit hast, so selber zu entscheiden, was willst du machen? Willst du einfach in der Natur raus, ein bisschen Querfeld einfahren, ganz entspannt, Erlebnisse mit Freunden haben, einen Overnighter zu machen, whatever, oder zu sagen, heute, da gebe ich mal ein bisschen Gas, ich habe Bock, mich mal zu verausgaben, mal an mein Limit zu gehen. Ja, du kannst es mit einem einzigen Gravelbike machen, aber ich finde es tatsächlich echt cool für mich persönlich, dass es mittlerweile so eine Ausdifferenzierung gibt, dass ich sagen kann, okay, ich kann mir auch noch einen Racer im Keller stellen, wo ich aerodynamischer drauf sitze, ich noch einen Ticken schneller bin, aber weil ich persönlich Bock drauf habe. Das muss keinem anderen gefallen, sondern ich persönlich habe darauf Bock. Und das ist am Ende immer das, was du selber draus machst. Du hast ein Bike, wie Sepp schon sagte, nimmst einen zweiten Laufradsatz, kannst alles damit machen, was du willst. Es ist am Ende deine eigene Entscheidung, was du halt Gravelbike-mäßig machen willst. Und so oder so hast du halt dein ganz persönliches Erlebnis. Ne, und das muss man nicht vor irgendwelchen anderen Leuten immer breit treten. Ich habe das schönste, tollste, dickste Bike. Also ich finde, du musst damit glücklich sein. Und das strahlst du dann hinterher auch aus. So, also das ist so meine Einstellung.
Ja. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, dieses Gravelbiken ist, was du draus machst. Und jeder und jede soll glücklich werden mit dem, was er oder sie darunter versteht. Und dann ist es gut.
Trotzdem frage ich mich dann, also irgendwie sind wir jetzt ja so an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, naja, eigentlich reicht's, wenn du ein Gravelbike hast und das kannst du halt entsprechend dir dann für den Einsatz, wo du es akut gerade brauchst, so ein bisschen tunen mit Reifen, mit vielleicht auch Übersetzung, mit Laufrädern. Da frage ich mich, braucht's dann eigentlich diese ganzen Räder, die gerade so links und rechts aus dem Boden plöppen, braucht's die dann eigentlich oder wäre es dann nicht viel smarter, wenn die Hersteller sagen, okay, wir entwickeln halt den Allrounder, der eben diese Vielseitigkeit hat? Oder macht es total Sinn, diese Spezialisten zu entwickeln, weil es eben vielleicht die Leute gibt, die sagen, ich will halt einfach nur Gravel-Rennen fahren, 3, 4, 5 Stunden Vollgas. Ich will gar kein Bikepacking machen. Ich brauche diese ganzen Anschaupunkte und diese extrem krasse Reifenfreiheit überhaupt nicht.
Ja gut, also ich würde jetzt mal sagen, wenn du jetzt mal so dieses Einsteiger-Gravel-Bike nimmst, was auch immer das am Ende ist, dann ist es einfach gut, wenn du da drüber halt auch in andere Disziplinen oder Kategorien reinschnuppern kannst, in Anführungsstrichen Kategorien. Und wenn du dich dann irgendwann entscheidest, so boah, ich bin jetzt so hooked von dem ganzen Bikepacking, ich will jetzt auch ein Fahrrad haben, wo ich total autark mit unterwegs sein kann, mit irgendwie Powerbank integriert und USB und keine Ahnung was alles. Und noch mal mehr Reifenfreiheit und vielleicht auch ein bisschen schwerer, aber und auch ein bisschen andere Geometrie. Dann hast du ja über dein Einsteiger-Gravel-Bike, was auch immer das für eins ist, aber die Möglichkeit bekommen, da einfach mal reinzuschnuppern und dich dann zu entscheiden, okay, jetzt nehme ich noch mal ein bisschen Geld in die Hand nach 2, 3 Jahren und kaufe noch mal eine andere Art von Fahrrad. Wenn du es natürlich jetzt ganz extrem denken willst, so brauchen wir in Zukunft nur noch ein Fahrrad, dann kannst du ja auch sagen, okay, dann brauchst du demnächst kein Mountainbike, kein Rennrad, kein was auch immer mehr, weil du kannst letztendlich ja heutzutage schon irgendwelche Federgabeln in dein Gravelbike reinbauen und ich sag mal so, mit dieser Federgabel, die ist wahrscheinlich schon so gut, dass du zum Beispiel hier im Odenwald mehr oder weniger fast jeden Trail fahren könntest, so, dann brauche ich ja kein Mountainbike mehr.
Ja, aber genau das geht ja, du brauchst gar kein anderes Rad mehr eigentlich.
Ja, klar, du kannst es immer ins absolut Extreme treiben. Also wenn ich jetzt denke, ich will jetzt hier Trails fahren, baue ich mir eine Federgabel in meinen Gravelbike und fahre halt Trails. So, klar, kannst du machen. Es ist sicherlich nochmal ein bisschen anderes Fahrgefühl als mit einem richtigen Fully Mountainbike, wie auch immer. Aber gehen tut das schon. Es ist halt am Ende die Frage, willst du eher so das Schweizer Taschenmesser haben, was das definitiv kann, oder willst du halt super spezialisiert sein, weil du nochmal den letzte Sekunde im Trail rausholen willst, wie auch immer. Und das ist am Ende wieder eine super individuelle Entscheidung. Und wenn du dann aber feststellst, nee, mit dem Mountainbike fühle ich mich dann doch nochmal wohler, weil da irgendwie ein Drop mit bei ist, den ich mit dem Rennrad vielleicht nicht springen sollte, ja, dann mach halt. Also ich sollte mal sagen, so ein Peter Sagan, der ist so gut im Bike-Handling plus alles andere, was er kann. Der fährt ja auch mit einem Gravel-Bike ohne Federgabel im Trail um die Ohren. Wo du wahrscheinlich da mit einem Fully ankommst. Es ist immer die Frage, wer sitzt drauf, ne?
Mhm. Wie ist das denn eigentlich, Sepp, wenn wir mal auf die Race-Szene gucken? Macht das da einen Unterschied? Kann man da ja fast schon von einem Wettrüsten sprechen, weil irgendwie Hersteller B sein neues Race Gravel Bike rausgebracht hat und das hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, hier oder da den aerodynamischen oder Reifenfreiheit Vorteil oder so, dass die anderen auf jeden Fall nachziehen müssen, weil sonst haben die Athleten mega Nachteil?
Ja, definitiv. Also ich würde jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass die meisten professionellen oder auch ambitionierten Gravel Racer ja alle aus dem Straßenbereich kommen. Also die meisten von denen sind entweder Mountainbike-Profis gewesen oder Straßenprofis. Und die haben ja so dieses typische Gehen in sich, zu sagen, okay, das muss noch optimiert werden und hier nochmal. Und da müssen wir noch ein bisschen aerodynamischer arbeiten. Das ist dann wirklich schon wieder so diese Spitze, die ich ja auch gerade angesprochen habe. Dass wenn du natürlich dann ja auf jede Nuance am Ende guckst, gut, dann musst du halt sagen, da musst du den Aero-Cockpit draufbauen, da musst du die und die Übersetzung haben. Und dann kannst du nicht sagen, okay, du kommst jetzt hier mit einem Fahrrad an, wo ich vielleicht auch 5 Schrauben befestigen kann für irgendwie eine Tasche oder einen Gepäckträger oder was auch immer. Das gibt's dann für die meisten Leute in dem Fall, in dem Bereich nicht. Also bei einer Gravel-WM werde ich wahrscheinlich am Ende auch wieder der Einzige sein, der irgendwie eine Rahmentasche vorne im Elite-Startblock im Rad dran hat, weil dann werde ich auch da wieder doof angeguckt, so, weil die Leute dann halt irgendwie mit Aero-Suits und Co. arbeiten. Aber wie gesagt, auch da bin ich der Meinung, das ist am Ende wieder der Fahrer und nicht das Fahrrad, was den Unterschied macht, ne?
Bist auf jeden Fall gut zu erkennen dann im Livestream.
Wenn ich es in den Livestream reinschaffe, dann ja. Ich werde auch.
Liegt am Fahrrad.
Ja, ich bin, glaube ich, am Ende auch wieder der Einzige, der mit dem Fahrrad auch zu diesem Rennen anreisen wird. Also auch das mache ich ja mittlerweile. Ich habe kein Auto mehr, mache alles mit dem Fahrrad und dann einfach ja das Nationaltrikot hinten in die Tasche rein und dann geht's in 2, 3 Tagen nach Maastricht und dann wird ein bisschen geraced.
Aber das ist ja tatsächlich noch der nächste Punkt, was du da gerade angesprochen hast, Race Suits. Es hört ja nicht mit dem Fahrrad auf. Es geht ja weiter mit Equipment, mit Bekleidung und Co. Ne? Das alles wird ja immer, immer spezieller. Also
in diesem Sommer.
Oder, ein ganz, ganz cooles Beispiel, das ist immer alles weiter und noch krasser und jeder kommt irgendwie ständig mit was Neuem um die Ecke. Wir haben jetzt am Wochenende in Sölden gesessen und dann ging es auch so zum Thema Nutrition und was man jetzt irgendwie als Recovery nutzt und ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, ich trinke auch nach dem Training oder nach vor allen Dingen harten Einheiten Kirschsaft. Also da gibt es ja einen ganz speziellen, den du halt trinken musst und da kannst du nicht mit dem aus dem Supermarkt irgendwie ankommen. Mhm. Und das ist auch mehr so ein Extrakt. Und dann haben wir halt da gesessen und dann sagte irgendwann mein Trainer, glaube ich, so war es sogar, ja, aber der neueste Shit ist jetzt ja Brokkolisaft. So, und ja, das ist aber auch so. Und dann habe ich so aus Spaß gesagt, ja, ist gar kein Thema. Ich esse seit Tagen auch abends am Buffet immer super viel Brokkoli. Ja, ja, nee, das bringt nichts, weil du musst mindestens, um das zu erreichen, musst du 2 bis 3 Kilo Brokkoli irgendwie essen. Und da habe ich aber nur gesagt, so, ja, aber ist gar kein Problem. Der Brokkolisaft ist schon auf dem Weg nach Hause zu mir per Post, weil ich halt durch einen meiner Partner halt da super easy Zugriff drauf habe und das einfach mal ausprobieren kann. Aber du siehst halt auch da so, die Leute haben halt den kompletten Sommer nur über Kirschsaft gesprochen und jetzt auf einmal kommt das Ding, jetzt trinken wir Brokkolisaft, ne? Also soll auch angeblich nicht so schlecht schmecken, hat auch nochmal ein bisschen anderen Einfluss, das heißt, den Brokkolisaft trinkst du eher vorm Training und nicht nach dem Training, aber du siehst halt, das wird halt immer extremer, ne? Und jeder von den wirklich professionellen Athleten arbeitet mit Höhenzelten, das ist mittlerweile gang und gäbe, was da so gemacht wird, also ich habe gestern noch mit einem guten, sehr guten Freund von mir gesprochen, der Trailrunning-Profi ist, der kam gerade aus der Kältekammer, inklusive Infrarottherapie. Das sind so Sachen, die im professionellen Bereich mittlerweile wird halt jedes Korn irgendwie umgedreht, um zu gucken, kann ich da noch das letzte Prozent rausquetschen.
Was unsere Hörerinnen und Hörer gerade nicht sehen konnten, Felix hat gerade verträumt aus dem Fenster geguckt und hat überlegt, wann endlich Bier als leistungssteigernd nachgewiesen wird.
Ehrlicherweise habe ich auf die Baustelle gegenüber geguckt, die pünktlich zum Start unseres Podcasts aufgemacht wurde, wie gerade der Container abgeholt wird.
Ja. Wir sind schnell, Jungs. Haben die Kollegen schon das erste Bier offen, oder?
Nee, noch nicht. Weiß nicht, was da los ist heutzutage.
Ja. Aber Sepp, wie siehst du denn jetzt aus diesem ganzen professionellen Equipment, was da so kommt, den Benefit für den Otto-Normalverbraucher, wenn er sein Gravel-Bike hier sich aussucht?
Um da jetzt mal ganz weit zurückzugehen, also ich habe mit dem ganzen Gravel-Ding, ich glaube Anfang 2019 angefangen, da ging es dann irgendwie los, dass dann so die ersten Prototypen von Reifen kamen, also mit anderen Worten, das war ja nichts anderes als ein Rennradreifen, ein bisschen breiter, mit anderem Profil, die du teilweise auch in den Rennrädern fahren konntest. Und ich habe damals in der Entwicklungsabteilung bei einem Fahrradhersteller gearbeitet, mit einem E-Bike-Hersteller, die jetzt mit dem ganzen Kompetitiven gar nichts am Hut hatten, aber da kamen halt damals ein paar Prototypen von Reifen. Und dann war so, ja, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und da muss man sagen, dann hat das ja quasi da so diesen Anfang genommen, dass es sich ab da an immer weiterentwickelt hat. So, dann kamen halt die ersten Laufräder, dann kamen die ersten Rahmen, jetzt mittlerweile haben wir spezielle Helme, wir haben spezielle Navigationssysteme, wo Gravel dran steht, weil du wahrscheinlich dann auch einfach mal ein bisschen mehr Geld verdienen kannst, sobald du Gravel dran schreibst. Und so, dann entwickelt sich das ja immer, immer weiter. Das heißt, jeder Gravel Pro war wahrscheinlich mittlerweile mal im Windkanal oder hat den einen Suit, der jetzt für das Rennen am besten ist oder was auch immer. Und diese ganze Entwicklungsarbeit, auch speziell was Reifen und sowas angeht, die fließt dann ja immer auch am Ende, ich sag mal, in die Entwicklungsarbeit für den Otto-Normalverbraucher ein. Das heißt, wenn sich der Reifen in einem richtig krassen Rennen oder bei einem, auch da bei den Langstreckenrennen halt bewährt, dann kann der für, ich sag mal, den Käufer am Ende auch nicht schlecht sein. So, ich habe das ja auch jetzt 3,5 Jahre lang gemacht, dass ich halt auch selber sehr, sehr viel Know-how so aus den langen Rennen halt auch versucht habe, irgendwie in die Entwicklung mit einfließen zu lassen. Und das ist am Ende eine Sache, wo halt wirklich jeder von profitiert. Nicht nur der Athlet, der halt seine Daseinsberechtigung bei den jeweiligen Sponsoren oder Partnern hat, aber halt auch der Produktentwickler und am Ende auch der Käufer. So, und dann entwickelt sich das halt immer, immer weiter. Von da an, du wirst Entwicklung ja auch nie aufhalten können. Das funktioniert ja nicht. So, und dann kommen halt auch immer, dann auf einmal hast du auch Leute, die speziell nochmal Kleidung oder Taschen entwickeln. Das heißt, du eröffnest ja auch ganz andere Berufsbezeichnungen am Ende, die es auch vor 10 Jahren noch nicht gab. Also vor 10 Jahren würde ich mal sagen, hatte kein Fahrradhersteller jemand in der Entwicklungsabteilung sitzen, der sich irgendwie mit dem Nähen von Taschen oder Entwickeln von Taschen auseinandersetzt. Das ist ja auch alles neu und mit dazugekommen. Mhm. Und das, glaube ich, gibt für alle Leute im Grunde genommen nur Vorteile. Außer halt für unseren Geldbeutel.
Ja, man sieht diese Gravel-Spezialisierung ja auch zum Beispiel in der Medienlandschaft. Wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mal das neue Gravelbike-Magazin nimmt, 124 Seiten voller Schotter, ab sofort am Kiosk oder bei uns im Online-Shop. Das ist ja auch ein schönes Beispiel dafür. Und das jetzt einfach mal nur so.
Werbung Ende. Was ich mich dann tatsächlich frage, du hast gerade über die Entwicklung gesprochen, wo wird sich das denn in den nächsten 5 oder 10 Jahren hinentwickeln? Hast du da eine Vision? Weil ich habe irgendwie so jetzt so in Vorbereitung auf die Sendung gedacht, naja, okay, das entwickelt sich so immer mehr jetzt in diese verschiedenen Stränge und Nischen hinein und irgendwann in 5 oder 10 Jahren kommt jemand auf die Idee, ah, jetzt führen wir das wieder zusammen und dann, das war ja beim Rennrad irgendwie so, es hat sich auseinanderentwickelt, dann wieder zusammen als Allrounder, dann wieder auseinander. Was glaubst du, wie wird sich das im Gravel in den nächsten 5 oder 10 Jahren verhalten?
Naja, die Fahrradindustrie ist ja schon auch, glaube ich, bekannt dafür, regelmäßig neue Trends auszurufen, um halt irgendwie wieder was Neues verkaufen zu können. Also ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob das jetzt Berechtigung hat, ich würde mal behaupten, der Umstieg von 26 Zoll auf 29 Zoll im Mountainbike zum Beispiel war absolut berechtigt. Das sind alles so Sachen. Und auch da ist es ja im Gravelbike so, dass ja auch da dieser 32 Zoll Laufrad-Trend absolut auf uns zurollt. Also das gibt's ja schon. Es gibt die ersten Hersteller, Rahmenhersteller, die das bauen. Die Reifenhersteller werden irgendwann gezwungen sein oder auch Reifen-Laufradhersteller gezwungen sein, nachzuziehen. Und dann kann das natürlich auch eine Sache sein, wenn in 5 bis 6 Jahren alle irgendwie ein Gravelbike haben, dass dann die Fahrradindustrie mit dem Trend um die Ecke kommt. So, jetzt machen wir 32 Zoll und ihr müsst alle wieder was Neues kaufen. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass ja im Straßenradsport sind diese Entwicklungen ja gar, oder diese Veränderung, diese wirklich extremen Veränderungen, wie wir es jetzt beispielsweise im Mountainbike hatten, gar nicht vorhanden. Einfach aus dem Grund, weil die UCI das einschränkt. Das heißt, die UCI sagt halt, nein, wir bleiben bei unserem normalen Laufrad und hier gibt es keine andere Entwicklung, weil das ist das, was wir vorschreiben. Und dann kommt ja auch die Industrie nicht auf die Idee, wir machen jetzt auf einmal irgendwie 32 Zoll Rennradreifen, obwohl es ja vielleicht Vorteile hätte. Aber da ist ja ein ganz klaren Riegel vorgeschoben. Das gibt's aber im Gravel-Sport nicht. Also Gravel ist ja so ein bisschen auch aktuell noch Outlaw. Das gibt keine großartigen Regeln vom Dachverband im Grunde genommen, was Rennenfahren angeht. Und dementsprechend bist du da natürlich viel, viel offener, was Neuheiten angeht. Du kannst eine Federung ins Fahrrad bauen. Du kannst, keine Ahnung, Reifenbreiten fahren, wie du willst. Und das ist ja im Straßenradsport alles limitiert. Das heißt, du kannst nicht einfach im Straßenradsport mit breiten Reifen auftauchen oder mit zu schmalen Reifen oder mit einer Federung oder mit viel größeren Laufrädern. Das geht halt einfach nicht. Und im Gravelbike geht es so. Und ich würde vermuten, dass wir wahrscheinlich in spätestens 5 Jahren alle oder ich sag mal 50% der Leute schon irgendwie auf 32 Zoll unterwegs sind. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber das sind so Sachen, das wird dann kommen. Und wiederum weitere 10 Jahre später sitzen wir dann mit einem ganz anderen Fahrrad auf einmal wieder da. Ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Modeerscheinung. So, das, was jetzt gerade wieder in ist, war auch schon, glaube ich, in den 80ern in. Das heißt, pack das einfach lang genug in deinen Kleiderschrank und irgendwann kannst du es wieder auspacken. Und irgendwann feiern wir vielleicht wieder Mountainbikes. Ich weiß es nicht.
Na, Scheibenbremse ist natürlich ein schönes Beispiel für Entwicklung am Rennrad, ne, die ja auch sehr, sehr schwer, obwohl mega sinnvoll, sehr schwer durchzusetzen war.
Ja, weil auch da, also ich meine, da gab es ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, Erik, mit Sicherheit so diese super wilden Diskussionen, wo dann Leute irgendwelche Papier an ihr Scheibenbremse gehalten haben oder behauptet haben, sie hätten irgendwie so einen tiefen Cut für deine Scheibenbremse. Also ich muss sagen, mir ist es tatsächlich vor 2 Wochen, habe ich auf dem Rennrad gesessen und habe dann irgendwie meine Sattelposition kurz während der Fahrt kontrollieren, war also angehalten, abgestiegen und habe mich hinter das Rad gestellt, also das Hinterrad so zwischen die Beine. Und dann bin ich halt dummerweise an die Bremse rangekommen, womit ich gebremst habe. Und da habe ich jetzt so eine richtige Brandnarbe vorne auf meinem Schienbein. Das ist mir aber, keine Ahnung, in wie vielen Jahren ich jetzt Scheibenbremse fahre, zum ersten Mal passiert. Aber damals gab es ja wirklich die wildesten Diskussionen von irgendwelchen Leuten, die sich da angeblich irgendwas aufgecuttet haben oder ganze Schuhe zerstört worden sind oder
aufgeschnittene Kniescheiben
Da redet ja heute kein Mensch mehr drüber. So, für jeden ist das so, okay, wenn du heute mit Felgenbremsen irgendwo anguckst, dann gucken die Leute so, ja, wieso fährst du dann auf Felgenbremse? Das ist ja viel, viel schlechter als eine Scheibenbremse. Mhm. Das ändert sich halt alles, ne?
Ich weiß noch, wie ich vor 3 Jahren beim Ötzi gefahren bin. Zum Schluss ist Timmelsjoch runter und es fing an zu regnen. Und ich war auf Scheibenbremse unterwegs, habe auf der Geraden einen Typen überholt, der mit Felgenbremse fuhr. Und dann fuhren wir auf eine Haarnadel zu und ich habe gebremst und ich hörte es hinter mir nur einfach nur quietschen. Und dann habe ich wirklich so vor der Haarnadel nochmal einen Schulterblick gemacht, ob der Kollege jetzt auch wirklich verzögern kann oder ob der mich jetzt gleich auf die Hörner nimmt. Also ich war bei Scheibenbremsen auch lange irgendwie skeptisch und dachte so, ja nee, geht doch auch mit Felgenbremsen. Aber man hat sich dann irgendwann so dran gewöhnt, dass man die Vorteile zu schätzen weiß. Und wahrscheinlich wird es auch dann mit den 32 Zoll Laufrädern, wenn das so kommen sollte, so sein, dass man sagt, wie konnten wir damals nur auf 28ern fahren?
Ja, ich steig heute mal auf dem 26 Zoll Mountainbike. Das ist ja für die meisten Leute vom Handling her heute unmachbar. Also da hast du das Gefühl, du sitzt auf dem Klappstuhl. So, und so setzt sich halt jeder Trend irgendwann durch.
Wobei die Laufrenngröße natürlich jetzt nichts an den Kategorisierungen per se ändert. Ne? Also was ich spannend finde, ich habe eigentlich früher immer gesagt, oder was heißt früher, also in den letzten Jahren, wenn mich jemand gefragt hat, der eingestiegen ist in den Radsport, gerade so während, nach Pandemie-Zeiten, was für ein Rad soll ich mir holen, dann war immer so meine Herangehensweise, fang mit dem Gravelbike an, damit bist du auf jeden Fall safe, kannst alles damit machen. Und wenn du dich dann spezialisieren willst, wenn du sagst, ich bin mehr der Speed-Typ oder mehr der Trail-Typ, dann kannst du immer noch ein Rennrad oder ein Mountainbike holen. Und diese Spezialisierung haben wir jetzt halt innerhalb der Gravelbike-Kategorie selber, vom Allrounder in der Mitte zum Race-Graveler auf der einen Seite und zum Adventure-Bike auf der anderen Seite. Ich glaube, das wird auch bleiben, auch wenn ich selber eher dieser Einrad für alle Typ bin, ist es sicherlich auch nicht ganz sinnfrei. Und da wird es weiter hingehen. Ich finde diese aktuellen Entwicklungen auch mega spannend. Also was jetzt, keine Ahnung, Canyon, Rose und Co. in letzter Zeit gezeigt haben, halt mit diesen wirklich fast komplett integrierten All-You-Can-Do-Rädern und auf der anderen Seite halt diese Race-Maschinen, wo gar nichts mehr dran ist, wo du ja wirklich auf den ersten Blick denkst, das ist eigentlich ein Rennrad mit sehr, sehr breiten Reifen. Also komplett sinnfrei ist es auch nicht und ich glaube, da wird es weiter hingehen, aber noch mehr auseinander driften sehe ich jetzt auch nicht unbedingt.
Aber seht ihr nicht irgendwo auch Gefahren bei dieser schnellen Entwicklung? Ich meine, die Entwicklung in den letzten 1, 2, 3 Jahren, die ist ja doch schon, finde ich, recht rasant gewesen. Aber seht ihr nicht irgendwo dann auch Gefahren bei stetigen Neuentwicklungen? Ich meine, wenn sich jetzt einer ein Gravelbike kauft, der wird sich nicht so wie wir vielleicht, wir Nerds, nächstes Jahr das nächste Gravelbike kaufen, weil es ein anderes Spec hat, der heiße Scheiß ist, whatever. Ist es nicht irgendwann vielleicht auch zu viel mit der Entwicklung? Seht ihr da Gefahren?
Ich glaube, die Gefahr ist im Grunde genommen von der Seite kommend, dass das irgendwann ein elitärer Sport wird. Das heißt, wenn man sich halt auch anguckt, was Räder ja mittlerweile kosten, das machst du ja nicht mal so so eine 5-Minuten-Entscheidung, so ja, ich kaufe jetzt für, keine Ahnung, 5 oder 10.000 Euro ein Fahrrad, dass man da halt so ein bisschen aufpassen muss, weil sonst haben wir irgendwann Pferdesport. Das heißt, das wird dann nur für die Leute, die halt wirklich viel Geld in der Tasche haben und alle anderen, die vielleicht auch Bock auf einen Overnighter oder ein geiles Abenteuer haben, für die wird es dann irgendwann schwierig, weil Taschen super viel Geld kosten, Fahrrad Geld kostet, allein was man für Trikots mittlerweile ausgeben kann oder wenn man jetzt auch das Thema Nutrition nochmal anfängt, das ist ja Wahnsinn, was da an Geld verbraten werden kann und wo die Fahrradindustrie sich in den letzten Jahren in meinen Augen auch in eine falsche Richtung entwickelt hat, dass es halt viel zu elitär geworden ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, die wir haben, dass wir auch den Einsteigern immer noch die Chance geben sollten, das einfach mal auszuprobieren, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, den Laufsport ausprobieren will, das sehe ich ganz gut bei meiner Frau, die kauft sich ein paar Laufschuhe und wenn sie noch mehr Bock hat, dann kauft sie sich irgendwann eine Garmin-Uhr oder weiß der Geier was, so, oder vielleicht auch irgendwann nochmal ein Laufshirt. Aber dann bist du am Ende mit roundabout 200 Euro fertig ausgestattet, jetzt mal abgesehen von der Uhr. Aber wenn du halt Fahrradfahren anfangen willst, um da einfach mal reinzuschnuppern, ja, dann musst du ja schon mal richtig viel Geld in die Hand nehmen. Stell dir mal vor, du stellst nach 2 Monaten fest, so ist gar nicht meins. Da ist also diese Einstiegshürde super hoch und die Einstiegshürde, wo ich es halt noch viel, viel krasser finde, und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, so zwischen den Zeilen das Thema im neuen Magazin, also in Bezug auf meine Home Story, die wir gemacht haben, dass ich damals den Vorteil hatte, dass meine Mutter alles daran gesetzt hat, dass ich halt mit dem Fahrradfahren anfangen kann. Aber auch da muss man sagen, haben ja viele Leute einfach nicht das Geld, ihren Kindern das zu ermöglichen, selbst wenn sie es schaffen, irgendwie ein Fahrrad hinzustellen. Wenn das Kind dann sagt, ich will auch irgendwie Rennen fahren und muss dafür aber irgendwie regelmäßig durch halb Deutschland transportiert werden, dann wird es halt schwierig, ne? Und Vereine können das wahrscheinlich gar nicht mehr dann irgendwann stemmen. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, die wir haben.
Also das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, weil das kennen wir, glaube ich, alle, weil wir ja alle schon länger mit dem Gravelbike unterwegs sind. Jeder von uns wird irgendwann mal gesagt haben, wenn wir irgendwo am Lagerfeuer sitzen, spielt überhaupt keine Rolle, welchen Job du hast. Hier sind Beamte, sind Anwälte, hier ist der Müllmann. Wir haben alle das gleiche Hobby und haben hier alle Spaß und es interessiert nicht. Und das ist dann vielleicht auch die Krux, wie du sagst, da muss viel Geld in der Hand genommen werden. Dann hast du am Lagerfeuer irgendwann halt nur noch die Anwälte und Ärzte sitzen. Mhm. Also ja, das ist schon echt ein guter Punkt, finde ich.
Und so gerade so, ich sag mal, im normalen Leben denken wir auch da wieder viele in Kategorien oder das ist ja das Schöne beim, keine Ahnung, du gehst irgendwie zu einem Ride, zu einem Social Ride oder was auch immer oder zu einer Vereinsausfahrt oder zu einer RTF, noch das bessere Beispiel. Und du lernst halt alle möglichen Leute kennen aus den diversesten Kategorien des Lebens. Und das ist ja das Schöne an der Sache. Und da wird ja nicht differenziert, weil jeder wird selber oder jeder wird gleich dreckig, nass oder schwitzt oder was auch immer. Und das macht es ja am Ende aus. Und da müssen wir halt so ein bisschen aufpassen, weil ich sag mal, ohne es jetzt wirklich zu wissen, aber, und das ist jetzt wahrscheinlich auch super simpel einfach so rausgesprochen, aber geh mal irgendwie in so einen Pferdestall und frag mal da, was die Leute so beruflich machen. So, da wirst du wahrscheinlich auch genau die Leute treffen, die halt echt ein bisschen mehr Geld haben, die vielleicht auch einen Porsche fahren, was auch immer. Und die sind dann unter sich. Aber das ist ja das Coole bei uns beim Radfahren, ob jetzt Gravel, Straße, Mountainbike oder Enduro. So, du sitzt halt mit den Leuten zusammen und es ist scheißegal, was für einen Beruf du machst oder ob du vielleicht sogar gar keinen Beruf hast oder ob du auch vielleicht vom Fahrradfahren lebst, wie jetzt in meinem Fall. Glaube ich, das bringt ja so viel Vielfältigkeit mit sich und du hast die Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Und das sollten wir uns halt immer beibehalten. Ne?
Das finde ich ist ein mega schönes Schlussplädoyer, was du da gerade hältst. Ich möchte noch ergänzen, das beste Fahrrad ist das, was man hat. Haben wir, glaube ich, vorhin auch schon mal, ich glaube, es kam vorhin schon mal irgendwann durch, ja, dass man einfach mit dem Rad, was man hat, kann man halt auch einfach super viel machen. Und selbst wenn es gar kein Gravelbike ist, selbst wenn es nur ein Rennrad ist, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber Thema Allroad, es gibt ja auch mittlerweile sehr breite Straßenreifen, 35 mm, 38 mm, mit denen man dann auch mal durchaus, wenn es ins Rennrad reinpasst, klar, dann auch mal die ein oder andere Schotterpassage fahren kann.
Einfach raus und machen.
Genau. Thema raus und machen. Felix, möchtest du noch einen letzten Werbeblock für dieses Gravelbike-Magazin einlegen?
Ich wollte gerade nachfragen.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, das neue Gravelbike-Magazin, Ausgabe 2, 2025, ich würde mich da reinsteigen und sagen, das ist das beste Gravelbike-Magazin, das wir innerhalb der letzten Monate gemacht haben, ist jetzt am Handel bei euch im Kiosk, holt's euch, bestellt's euch, wenn es nicht vorrätig ist, oder online in unserem Online-Shop auf bike-x.de kriegt ihr das. 124 Seiten voller Schotter-Stories mit einem Porträt über Sebastian Breuer, mit Bikes im Test, mit Know-how, mit Reise in die Dolomiten, mit allem Pipapo rund um Schotter. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, holt euch das, guckt rein und sagt uns, was ihr davon haltet.
Sehr gut.
Reicht das so? Oder?
Ja, finde ich, kann man durchgehen lassen. Dann, Thema durchgehen lassen, würde ich sagen, die Folge hat mir sehr viel Freude gemacht. War cool, sich mal mit euch auszutauschen und zu sehen, wir haben zwar alle irgendwie einen anderen Zugang zum Graveln, aber irgendwie sind wir dann doch auch alle gleich. Und die Freude am Radfahren sollte natürlich immer im Vordergrund stehen. Ich glaube, das haben wir jetzt in der letzten knappen Stunde ganz gut rausgebracht.
Amen.
Amen. In diesem Sinne, danke euch fürs Teilnehmen. Sepp, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Ich gehe jetzt wirklich eine Runde Radfahren und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe.
Oh ja, guter Hinweis.
Guter Hinweis.
Schick gerne mal Feedback durch. Das würde mich sehr interessieren, auch in Bezug auf die Kolumne. Gerne mal Feedback, sei es jetzt an eure E-Mail-Adresse oder bei mir bei Instagram, einfach mal durchschicken. Feedback ist immer sehr gerne gehört oder auch vielleicht Vorschläge für kommende Themen, die ich da mal so ein bisschen aufgreifen kann. Also einfach mal melden.
Also hier schon mal Feedback von mir, ich find's gut.
Daumen rauf, ja.
Nehmen wir schon mal so mit.
Also, macht's gut, Kollegen.
Macht's gut. Wir hören uns wieder nächste Woche tatsächlich schon mit der nächsten Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.